The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist nämlich schon wieder Montag. Und zwar Montag, der 31. März.
We will make America great again.
Donald Trump wiederholt sein Mantra, dass er Amerika wieder groß machen möchte. Und jetzt, gut 2 Monate im Amt, stellt sich raus, er meint damit nicht nur den Geist der angeblich so überlegenen USA. Nein, Donald Trump möchte auch den Staat größer machen, dessen Arm länger, dessen Taschen tiefer, mit Milliarden von Leihgeld. Natürlich, die Staatlichkeit erblüht. Ausgerechnet er, der Unternehmer aus New York, der das Klischee vom amerikanischen Hyperkapitalisten lebte wie kein anderer. Vor der Wahl hat er nicht mehr und nicht weniger versprochen, als den Staat kleiner zu machen. Deregulierung also.
To further turbocharge our economy, we have launched the most aggressive deregulation program in any nation's history.
Jetzt soll der Staat es richten. Die Strafzölle von 25% auf Autoeinfuhren sind ja nur der Vorbote dessen. Der Präsident vermeldet schon erste Erfolge. Na ja, die Autowerke würden zurückkommen, sagt er, aus Mexiko und aus Kanada. Die Autos werden wieder in den USA gebaut, behauptet zumindest Trump.
This will continue to spur growth. Like you haven't seen before I was elected, we were losing all of our plants that were being built in Mexico and Canada and other places. Now those plants largely have stopped and they're moving them to our country in Indiana, the great state of Indiana. I love Indiana.
Aber der amerikanische Präsident, und deshalb sprechen wir heute Morgen darüber, er liegt im Trend. Auch in Europa hat der Staat in der Wahrnehmung der Regierungschefs eine bemerkenswerte Metamorphose durchgemacht. Friedrich Merz zum Beispiel, der macht's uns vor. Er will nach mauen Wahlergebnissen seine Kanzlerschaft erreichen. Vielleicht will er sie auch kaufen mit 1 Billion Euro bei der SPD. Kaufen und dann für Infrastruktur und Militär investieren. Die SPD findet super, hat gerne mitgemacht. Die unsicheren Zeiten geben eine makellose Begründung her, um dem Staat eine neue Aufgabe zuzuweisen. Für die Bundeswehr soll das Geld sein, für die Schiene, die Straße, Gebäude, Sanierung aller Art.
Deshalb wollen wir ein kreditfinanziertes Sofortprogramm, ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre errichten, aus dem diese notwendigen Investitionen erbracht werden.
Der Staat war gestern noch ein Bürokrat mit hohem Trägheitsmoment und breiten Hosenträgern. Nun ist er plötzlich ein vitaler Alleskönner. Er macht die Kinder schlau, die Brücken heile, die Bahn pünktlich, die Unternehmen digital und grün und die Bundeswehr bringt er auch noch auf Vordermann. Der Glaube von gestern, Marktwirtschaft, Freihandel, Selbstbestimmung, wird ungültig gestempelt. Der Liberalismus hat in Deutschland jedenfalls mehr als nur eine Wahl verloren. Nicht nur die FDP ist verschwunden unter der Rubrik Sonstige in den Wahlumfragen. Auch der Glaube an einen Markt, der unsichtbar und zielsicher das Angebot zur Nachfrage bringt, den gibt es nicht mehr. Selbst renommierte und früher der staatlichen Mäßigung verpflichtete Ökonomen wie Professor Clemens Fuß zum Beispiel vom IFO-Institut schließen sich der Herde an, die jetzt mehr Staat fordert. Auch der Green Deal der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ihr Name, ist ein Staatsprogramm im XXL-Format.
Today is the start of a journey. But this is Europe's Man on the Moon Moment.
Der europäische Kontinent soll klimaneutral werden bis 2050 und weil die Wirtschaft das ja alleine nicht schafft, braucht sie die EU-Kommission. Billionen Euro sollen investiert werden mit Hilfe der EU-Investitionsbank. Die EU gibt vor, wie das alles geht. Nur noch emissionsfreie Neuwagen sollen zugelassen werden. Das ist das Ziel. Vor 2 Jahren schon, sagte von der Leyen.
Ich will nur mal sehr deutlich klarstellen, volle Unterstützung für das Prinzip der Technologieoffenheit. Das ist wichtig. Aber das muss auch immer in Balance mit unseren klimapolitischen Zielen stehen, über die wir uns auch alle geeinigt haben.
Außerdem 3 Milliarden Bäume werden in Europa gepflanzt. Das ist einmal der Schwarzwald. Und es gibt eine Einkommensunterstützung für Nachwuchskräfte in der Landwirtschaft. Grüne Arbeitsplätze für die Industrie gibt's auch und, und. Der Staat übernimmt jetzt das Kommando. Früher war er als Schiedsrichter engagiert. Der Schiedsrichter, der die Rahmen setzen sollte für die Wirtschaft. Und jetzt? Tja, der Schiedsrichter ist jetzt mitten auf dem Spielfeld auf einmal und er soll Tore schießen. Der Einzelne, der Unternehmer, tritt in den Hintergrund. Fazit: Der Herdentrieb hat alle, auch die Konservativen, in Washington, in Brüssel, Berlin erfasst. Das scheint der Rhythmus, wo viele glauben, dass man da mit muss. Vergessen scheint, dass es doch die Marktwirtschaft war, die uns nach 1945 groß gemacht hat. Der Staat war wichtig, aber er war nicht dominant. Wir lebten als Individualisten, nicht als Masse. Wir waren Menschen, nicht Herde. Elias Canetti, der Literaturnobelpreisträger, gibt uns allerdings Hoffnung, dass diese Tradition nicht verloren, nur verschüttet ist. Zitat: Alles, was man vergessen hat, schreit im Traum um Hilfe. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Juso-Chef Philipp Türmer erklärt seinen Blick auf die Misere der SPD und was wirklich für einen Neuanfang der Partei passieren müsste.
Als SPD, wohin wir uns wieder rückbesinnen müssen, ist, dass unsere Basis als Partei der Arbeit, als linke Volkspartei, immer die ArbeiterInnen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein müssen. Und die haben wir verloren.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert den neuesten Börsengang aus der KI-Branche. Und dann, ja, dann hören wir 2 Gitarren-Großmeister und einen Ballkünstler, für den es allerdings langsam in Richtung Fußballrente geht. Die SPD hat im Februar ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl eingefahren. 16,4% nur noch. Volkspartei ohne Volk, könnte man meinen. Und doch werden die, die dafür verantwortlich zeichnen, befördert. Lars Klingbeil und Saskia Esken haben gerade einen Lauf. Klingbeil wurde zusätzlich noch Fraktionschef und könnte bald auch noch Vizekanzler unter Merz werden. Zur Sonne, Genossen.
Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Licht empor.
Und Saskia Esken, sie hofft auf ein Ministeramt, das Digitale, fände sie ganz schick. Warum auch nicht, denkt sie sich. Aber Ende Juni soll auf dem Parteitag eine neue Führungsriege gewählt werden. Der Chef der Jungsozialisten in der SPD, kurz Jusos, Philipp Türmer. Ein aufgeweckter junger Mann, Ökonomie und Jura hat er studiert, noch keine 30 Jahre alt. Er wünscht sich eine Wende. Neues Image, neue Gesichter, neue Hoffnung. Philipp Türmer hat schon öfters gegen Klingbeil und Scholz ausgeteilt. Sein Urteil zur Wahl: zu wenig Politik für die eigentliche Klientel und zu viel Berliner Politiktheater. Die Menschen da draußen abgehängt, die Partei muss sich, so Türmer, daran erinnern, für wen sie eigentlich Politik macht. Philipp Türmer hat uns besucht im Pioneer-Podcast-Studio in Charlottenburg. Seine Sicht auf die Dinge, tja, die hören wir jetzt. Einen schönen guten Morgen, Philipp Türmer.
Hallo, Herr Steingart.
Die SPD hat offenbar ja die Wahl gewonnen, könnte man denken, oder? Glückwunsch.
Naja. Was natürlich passiert ist, die Union musste relativ schnell nach der Wahl feststellen, dass das, was sie vor der Wahl behauptet hat, nämlich dass man die Schuldenbremse unverändert lassen könnte, dass das natürlich nicht stimmte. Das haben wir immer gesagt und insofern ist sie zurück zu uns gekehrt in die Realität. Aber was jetzt bei diesen Verhandlungen rauskommt, wer sich da durchsetzt, ich glaube, das ist noch sehr offen.
Aber 1 Billion neue Staatsschulden, das ist ja unter dem Kanzler Scholz nicht möglich gewesen. Unter dem Kanzler Merz soll das möglich sein. Das wird auf der anderen Seite jedenfalls als große Niederlage empfunden. Das heißt, heißt, das müsste doch trotzdem in Ihnen Gefühle des Triumphes auslösen.
Also ein bisschen Komik steckt schon darin, dass tatsächlich die einzigen, die vor der Wahl gesagt haben, wir brauchen 1 Billion neue Schulden, und wir haben wirklich genau die Zahl genannt, die Jusos war. Das war eine unserer großen Forderungen. 1 Billion für die Erneuerung und Sicherheit dieses Landes. Und da musste ich dann etwas schmunzeln, als dann Friedrich Merz auf unsere Linie eingeschwenkt ist.
Damit ist ja dann sozusagen verschüttet gegangen, der doch in der Tat bei der Europawahl begann es schon, historische Verlust der Sozialdemokratie bei Wahlen, Europawahl, dann Bundestagswahl, schlechteste Ergebnis, ich glaube, seit Gründung der Partei, so ungefähr, richtig?
Ja, irgendwann seit dem 19. Jahrhundert, irgendwann im Kaiserreich war das letzte Mal, dass wir noch ein schlechteres Ergebnis haben, also es war schon fatal.
Und gleichzeitig steigen die beiden Protagonisten, die Parteichefs, Saskia Esken und Lars Klingbeil, auf. Die eine will jetzt Ministerin werden und der andere mindestens Minister, wenn nicht sogar Vizekanzler. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig?
Also wer jetzt Minister und Ministerin wird, das müssen wir erstmal abwarten. Wenn ich im Moment mir so die Gerüchteküche anschaue, dann müsste das Kabinett irgendwie aus 60 Leuten bestehen, damit da alle Bedürfnisse befriedigt werden. Das ist ja noch offen, was da am Ende wirklich rauskommt. Aber in der Tat, das hatten wir auch als Jusos gesagt, das wirkte schon etwas komisch am Wahlabend, als dann quasi direkt die Beförderung von der einen Seite anstand. Und für uns als Jusos ist klar, wir müssen uns als Partei nach dieser Niederlage neu aufstellen. Vor allen Dingen programmatisch, und um das glaubhaft zu machen, da braucht man dann irgendwann auch eine personelle Neuaufstellung.
Wollte gerade sagen, das Personelle und das Programmatische müssen ja am Ende Hand in
Hand
gehen.
Das geht Hand in Hand, ja.
Im Juni ist SPD-Parteitag, da wird darüber doch mal zu sprechen sein, oder nicht?
Da werden wir auch den kompletten Vorstand neu wählen. Und dann, das meine ich ernst, es reicht auch nicht nur, die Gesichter auszutauschen, sondern damit muss eine wirkliche programmatische Neuerfindung der Sozialdemokratie verbunden sein.
Nun sagen das immer alle nach so Wahlniederlagen, Neuerfindung, neue Orientierung. Die Frage ist ja, wie liest man ein solches Wahlergebnis? Was hat die Kernklientel der SPD, die von der Fahne gegangen ist, nicht nur bei dieser Wahl, nicht nur Olaf Scholz bedingt, sondern haben sie ja gesagt, über einen längeren Zeitraum haben die Menschen sich verabschiedet. Nicht ganz wenige sind zur AfD marschiert. Was haben diese Menschen, die abtrünnig geworden sind, sozusagen, was ist deren Botschaft? Was denken sie?
Also sie sind wirklich in alle Richtungen diffundiert in den letzten Jahren. Und als SPD, wohin wir uns wieder rückbesinnen müssen, ist, dass unsere Basis als Partei der Arbeit, als linke Volkspartei, immer die ArbeiterInnen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein müssen. Und die haben wir verloren. Die haben das Gefühl, dass ihre Sorgen und Nöte, die sie in ihrem Alltag verspüren, nicht mehr im Fokus unserer Partei stehen. Dass die hohen Preise im Supermarkt, die hohen Mieten, die sie zahlen müssen, die Unsicherheit, kann ich mir überhaupt noch einen Urlaub mit meiner Familie leisten oder geht das irgendwie alles auf die gestiegenen Kosten drauf, dass das nicht mehr im Fokus unserer politischen Arbeit steht, sondern dass irgendwelche Streitigkeiten nur noch zwischen den Parteien in der Ampel, dass es nur noch auf die ankommt. Und dass wir einfach so Teil des Berliner Establishments, irgendwie einer Blase sind, die nichts mehr mit der Lebensrealität der normalen Menschen zu tun hat.
Könnte ja was dran sein.
Ja, ich glaube auch, die Gefahr besteht, wenn man seit 1998 quasi dauernd an der Regierung ist, mit kurzer Unterbrechung. Natürlich besteht dann die Gefahr, dass man die Verbindung verliert. Aber dann muss man diese Verbindung wieder finden. Denn das ist nun mal der Grund, warum es die Sozialdemokratie gibt.
War die Grundströmung falsch, die zu Bad Godesberg führte und die aus der Arbeiterpartei letztlich eine Aufsteigerpartei gemacht hat und auch machen wollte, also auch eine bürgerliche Variante von Sozialdemokratie?
Also Godesberg war so ein bisschen tatsächlich die Öffnung der SPD und die Erfindung des Aufstiegsversprechens, dass man gesagt hat, okay, jeder und jede kann es schaffen und hat die gleichen Chancen. Das Problem ist, manche haben dann irgendwann den Eindruck bekommen, dass auch ein Vorwurf mitschwingt, dass die Leute, die dann diesen Aufstieg nicht genommen haben und die vielleicht gesagt haben, nee, ich will gar nicht studieren.
Ich bleib Schlosser.
Und dass die das Gefühl hatten, dass sie dann nicht mehr so einen richtigen Platz bei uns hatten. Weil quasi das größer werdende, eher bildungsbürgerliche Milieu eine Tendenz hatte, den anderen, den Arbeitern, mehr zuzumuten als sich selbst in der Kommunikation, in den Themen, um die es ging. Und dass die Leute dann das Gefühl hatten, ja, okay, die sind jetzt alle fein geworden. Mhm. So, da gehöre ich nicht mehr hin. Und das ist ein Problem.
Das heißt, dem Aufstiegsversprechen folgte auch eine Aufstiegserwartung und vielleicht auch eine Lossagung von denen, die nicht mit nach oben gestiegen sind, die nicht Notare, Rechtsanwälte, Lehrer geworden sind.
Den Eindruck habe ich ein bisschen, dass die nicht mehr das Gefühl haben, das ist noch meine Partei. Aber wir dürfen nicht vergessen, jeder Rechtsanwalt hat auch mehr Rechtsanwaltsgehilfen oder Gehilfinnen als Rechtsanwälte. Jeder Arzt hat viel mehr Pflegerinnen und Pfleger als Ärzte in seiner Abteilung. Und jedes Startup hat mehr Reinigungskräfte als Gründer und Gründerinnen in seinem Startup. Und die sollen auch ein gutes Leben haben. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man sich für diesen Lebensweg entscheidet. Und die haben einen Platz in unserer Gesellschaft und in unserer Politik. Das müssen wir ausstrahlen.
Gerade diese Wählergruppen allerdings neigen nicht dazu, nach links auffällig zu werden, sondern das sind Wählergruppen, die wollen gerade bei der Migration zumindest mal das Recht und Gesetz gelten, sind doch diejenigen, die in der SPD traditionell dafür sorgen wollten, Otto Schily zum Beispiel als Innenminister, dass der Arbeiter nicht in die Lohnkonkurrenz geschickt wird mit Illegalen, dass er nicht in den Wohnraumkampf geschickt wird mit Leuten, die mit staatlichen Zuschüssen arbeiten. Was ist mit diesem Thema Migration und insbesondere der illegalen Migration passiert?
Also was wir falsch gemacht haben in den letzten Jahren, dass die Migrations- und Asylpolitik zur Projektionsfläche für alle Probleme dieser Gesellschaft gemacht worden ist. Ist jetzt etwas überspitzt, vielleicht nicht für alle, aber für sehr viele. Wolfgang Schäuble hat mal gesagt, man muss im Volk aufs Maul schauen, aber man darf ihnen nicht nur nach dem Mund reden. Und dann gehört es auch dazu, dass man die Probleme, die die Leute in ihrem Alltag hat, aufgreift, aber nicht anfängt, immer nur Ausgrenzungspolitik gegen die Schwächsten zu betreiben und so Sündenbockpolitik zu machen. Ich sage damit nicht, dass in der Asyl- und Migrationspolitik alles richtig läuft.
Ich wollte gerade sagen, das regt ja doch, es sind weniger Bildungsbürger, die sich darüber echauffieren und aufregen. Das, was wir da beobachten bei der AfD, findet schon an den Stammtischen statt, auch an Stammtischen, wo früher eindeutig Helmut Schmidt gewählt wurde oder Gerhard Schröder gewählt wurde und auch unterstützt wurde. Ja. Das heißt, es geht ja um diese Menschen auch.
Ich fand sehr spannend, es gab nach den Ostlandtagswahlen, da wurden so qualitative Befragungen durchgeführt bei Leuten, die sagen, Migration ist für mich das wichtigste Thema. Und dann wurden die gefragt, was ist ihr größtes Problem in der Migration- und Asylpolitik? Und was die gesagt haben, war immer, na, die Menschen, die arbeiten nicht. So, die sitzen quasi in Asylbewerberheim und die machen nichts. De facto ist es so, dass wir denen über Jahre verboten haben zu arbeiten, dass wir ihre Bildungsabschlüsse nicht anerkannt haben, dass wir viel zu wenig Programme haben, um die Menschen in Arbeit zu bringen. Und das regt übrigens diese AsylbewerberInnen genauso sehr auf wie den Rest. Und das war doch immer die Stärke dieses Landes. Also aus Geflüchteten werden Kollegen, werden Freunde. Das ist das, was uns mal als Gesellschaft groß gemacht hat. Und ich finde, das ist ein Lösungsansatz für viele Probleme, der einer Sozialdemokratie gut zu Gesicht stehen könnte als Arbeiterpartei.
Viele ehemals illegale und jetzt geduldete Migranten befinden sich in der Sozialstaatsschleife und befinden sich sehr wohl an den Ausgabeschaltern, wahrscheinlich millionenfach an den Ausgabeschaltern des Sozialstaates, finden aus welchen Gründen auch immer nicht den Weg in Produktion oder Büro. Aber da müsste doch eine SPD ansetzen.
Richtig. Wir haben häufig den einen Schritt getan, aber den anderen notwendigen Schritt unterlassen. Vielleicht haben wir uns auch manchmal als Gesellschaft zu wenig zugemutet, auch zu wenig Veränderungen zugemutet, die es gebraucht hätte, um das irgendwie alles konstruktiv zu gestalten. Und dafür haben wir ja jetzt auch eine bittere Quittung bei der letzten Wahl bekommen. Aber es hilft dir jetzt nichts. Mhm. Wir müssen jetzt daraus lernen und Dinge anders machen.
Also muss die nächste Regierung mehr nach rechts marschieren, aufgrund dessen, dass wir eine starke Konkurrenz bekommen haben im Parteiensystem durch eine rechtspopulistische Partei, oder eher nach links, wo sich ja auch was tut. Auch da hat sich ja Bemerkenswertes getan. Eine Revitalisierung der Linken hat stattgefunden. Wo gucken Sie eher hin? In welche Richtung soll diese neue SPD, über die Sie im Juni dann sprechen wollen, entwickeln?
Ich glaube daran, dass eine grundsätzlich andere, bessere Gesellschaft natürlich eine solidarische Gesellschaft ist. Eine Gesellschaft der Gleichen und Freien. Das ist meine Grundüberzeugung. Aber wissen Sie, die Leute, über die ich rede, für die wir Politik machen müssen, die sagen ja nicht, ich hätte jetzt gerne ein linkes Politikangebot oder ich hätte gerne ein rechtes Politikangebot. Nee, die wollen einfach nur den Eindruck haben, dass ihre Sorgen, ihre Nöten, dass das die Nöte sind, die die Politik adressiert und die sie auch löst. Ich glaube, linke Politik kann das viel besser liefern als rechte Politik.
Philipp Dürmer, ich bedanke mich für dieses muntere Gespräch am frühen Morgen und wünsche fröhliches Schaffen.
Dankeschön, Ihnen auch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgt ein neuer Börsengang für Aufsehen. Anne Schwedt ist unsere Frau an der Wall Street und sie weiß mehr darüber. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, und zwar geht es um CoreWeave. Das ist ein Partner von Nvidia. Das Unternehmen betreibt eine spezielle Cloud-Infrastruktur für künstliche Intelligenz, bietet also keine Chips an, sondern vermietet Rechenpower. Allerdings ist das Startup noch nicht profitabel. Seit Freitag ist es jetzt an der Nasdaq gelistet. Der Start lief allerdings gar nicht gut. Statt der erhofften 2,7 Milliarden Dollar spülte der Börsengang nur 1,5 Milliarden in die Kasse. Die Bewertung schrumpfte von 35 auf 23 Milliarden Dollar. Anleger hielten sich offenbar zurück. Zum einen, weil es wohl Zweifel am Geschäftsmodell und der finanziellen Situation des Unternehmens gibt. Zum anderen war wohl auch der Tag für den Börsengang etwas ungünstig gewählt. Am Freitag gab es nämlich wieder einen massiven Abverkauf nach weiteren Zollunsicherheiten durch Trump.
Wir werden ja sehen, wie sich das noch entwickelt in dieser Woche. Aber lass uns, Anne, noch darauf blicken, was sonst noch wichtig wird für die Anleger in den kommenden Tagen.
Also der größte Fokus diese Woche wird auf Mittwoch, dem 2. April liegen. Den hat Donald Trump als den Befreiungstag der USA deklariert. An dem Tag sollen zahlreiche Zölle in Kraft treten, unter anderem die 25% Zölle auf Autos und Autoteile, die in die USA importiert werden. Seine Zolldrohungen und Ankündigungen hatten ja schon für große Verluste an der Wall Street gesorgt. Je nachdem, wie die Zölle jetzt tatsächlich ausfallen, könnte das noch für weitere Marktreaktionen sorgen. Abgesehen davon gibt es am Freitag noch den neuen Arbeitsmarktbericht von Februar. Da schaut ja die Notenbank besonders hin für die weitere Zinsstrategie. Quartalszahlen gibt es diese Woche aber keine nennenswerten.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass der FC Bayern München nun sein Urgestein verlieren wird, zumindest als Spieler, das geht gar nicht. Zumindest nicht ganz einfach. Der Rekordmeister hat angekündigt, den Vertrag mit der Bayern-Legende Thomas Müller nicht zu verlängern, meldet der Kicker. Müller spielt fußballerisch aktuell, muss man sagen, nur noch eine Nebenrolle. Somit wird er am Ende der Saison nach 25 Jahren die Bayern-Mannschaft verlassen. Für alle Bayern-Fans trotzdem ein schwerer Verlust. Denn Müller war tatsächlich das, ein Urgestein seines Vereins. Im Jahr 2000 wechselte der damals 11-Jährige in die D-Jugend des FC Bayern, kann sich dort erfolgreich durchsetzen und debütiert für die erste Mannschaft mit 19 Jahren. Und bald ist Müller aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Auch in der Nationalmannschaft ist er herausragend. Bei den WMs in 2010 und 2014 wird er Torschützenkönig des Turniers. Und beim WM-Sieg 2014 ist er einer der wichtigsten Spieler auf dem Platz. Es ist auch sein Charisma, das ihn ausmacht, sein Leadership und dieser spitzbübische Thomas Müller-Spott gegenüber Journalisten, die manchmal auch Blödsinn fragen.
Wie geht's weiter? Jetzt kommt Frankreich oder Island dann ins Finale. Will Deutschland jetzt den Titel? Wollt ihr unbedingt?
Nee, auf gar keinen Fall. Unser Ziel war immer, im Halbfinale auszuscheiden.
Er ist der erfolgreichste deutsche Torschütze in der Champions League und in der Bundesliga traf er 150 Mal ins Tor. Müller war immer für einen Spaß zu haben, das wissen wir alle. Seinen damaligen französischen Mitspieler Franck Ribéry machte er zur Belustigung der Fans gekonnt nach, auch dessen französischen Akzent.
Jetzt kommt unser Deutschprofessor Franck Ribéry.
Selbst bei kritischen Fragen in der aktuellen Saison, in der Thomas Müller mit seinen 35 Jahren nicht viel mehr mitspielte, weil der Trainer jüngere Spieler nominierte, bleibt er locker.
Also wenn du nicht mehr spielen solltest für den Rest der Saison, machst du dir keine Gedanken?
Nee. Also wenn wir Deutscher Meister werden und ich keine Einsatz, aber weißt du was, Falki, ich habe heute 1-0 geschossen. Ich glaube, 1-2 Minuten werde ich auch noch bekommen. Und dann werde ich da sein.
Jetzt schreibt der Kicker, die Bayern wollen Kosten sparen. Und Müller ist einer der Top-Verdiener des Vereins. Er soll rund 20 Millionen Euro im Jahr verdienen. Somit ist er schlichtweg einfach zu teuer für die wenigen Auftritte, die er noch hat. Naja, ich denke, er kehrt irgendwann zurück. Nicht auf den Rasen, aber vielleicht doch in die Managementzentrale seines Vereins.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass zwei der größten Gitarristen der Rockgeschichte so dicht hintereinander Geburtstag feiern. Gestern war Eric Clapton dran, er wurde 80 Jahre alt. Und heute zieht Angus Young von AC/DC mit 70 Jahren nach. Zwei völlig verschiedene Stile, zwei Welten und doch eint sie ihr ikonischer Sound. Clapton, der Mann, den sie Slowhand nannten. Er verliebte sich mit 13 in die Gitarre. Es dauerte ganze 2 Jahre allerdings, bis er wirklich begann, ihre Saiten ernsthaft zu zupfen. Dann ließ er sie nie wieder los. Er übte sich durch Bluesplatten, spielte Akkord für Akkord, Stunde um Stunde. Zu Hause und auch auf den Straßen. Mit 17 wurde Clapton Mitglied seiner ersten Band, The Roosters. Mit seinem Song Layla hat er sich ein Denkmal gesetzt. 18 Grammys, 3-mal in der Rock'n'Roll Hall of Fame, 100 Millionen verkaufte Platten. Eric Clapton ist nicht weniger als eine lebende Legende. Und heute, da zieht der nächste Gitarrengott nach. Angus Young, der Mann im schuljungen Outfit mit der hölleschnellen rechten Hand. Seit 1973 ist er das Gesicht von AC/DC. Mitgründer, Leadgitarrist, Songwriter. Schon als Junge wusste der kleine Angus, dass er Musiker werden möchte. Er kam direkt von der Schule, schlich sich in die Garage, wo er dann stundenlang mit seinen Freunden Musik machte. Mit 15 spielte er schon auf mittelgroßen Bühnen in Schuluniform. Sie sollte sein Markenzeichen werden, neben seiner Energie im Auftritt. Einmal fiel Young bei einem explosiven Auftritt auf den Rücken, weil gestolpert, er blieb auf dem Rücken liegen. Und er spielte einfach weiter. Diesen Stolperschritt machte er dann zu einem Kunstschritt. Er stolperte von nun an im Takt der Musik über die Bühne und spielte dabei Gitarre. Ein Showman eben. Und auch als Songwriter hat Angus Spuren hinterlassen mit Klassikern wie Highway to Hell, wo er sein Können als Gitarrist immer wieder unter Beweis stellt. Zwei Geburtstage, zwei extreme Blues und Hard Rock. Eric Clapton und Angus Young, zwei Virtuosen ihres Instruments. Sie haben beide auf ihre Art Musikgeschichte geschrieben. Und wir sagen Happy Birthday, ihr Gitarrenhelden. How I know the secret, there is nothing that I lack. If I give my love to you, you surely. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diese neue Woche. Morgen früh begrüßt Sie an dieser Stelle aus diesem Studio Dagmar Rosenfeld und wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.